Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Und heute gibt es ein paar Team Insights von Radial. Ich habe die Magdalena bei uns, sie ist Managerin bei Radial und begnadete Triathletin und hat unter anderem auch bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland mitgemacht. Magdalena hat Finance und Informatik an der TU München studiert, war lange Zeit bei Deloitte im Bereich operative Restrukturierung tätig und ist jetzt faktisch fast seit Tag 1 bei Radial mit an Bord. Und wir sprechen jetzt ganz offen ein bisschen über Daten als Erfolgsfaktor, das effiziente Arbeiten, Beratung jenseits von Klischees und was Spitzensport und Beratung gemeinsam haben. Und damit ganz herzlich willkommen, Magdalena.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Dann hol doch die Zuhörer mal ein bisschen zu deinem Sport ab. Das ist jetzt ja nicht so das ganz Übliche, was jeder ein bisschen macht, sondern etwas zeitaufwendiger.
Genau, also ich mache jetzt zurzeit hobbymäßig Triathlon, würde ich sagen. Grundlegend bin ich schon, sag ich mal, immer sehr sportlich gewesen und habe schon immer Sport gemacht. Ich habe tatsächlich mit 4 mit dem Schwimmen angefangen, bin noch mit 4 meinen ersten Wettkampf geschwommen. Meine Altersklasse gab es nicht damals, aber ich war sehr traurig und habe vielleicht auch ein bisschen geweint, bis ich dann starten durfte. Und ja, dann habe ich meine Altersklasse natürlich gewonnen, weil ich die Einzige war. Also ich glaube, da hat man schon gesehen, so ich war dann immer sehr, sehr ambitioniert in Sachen Sport und habe dann auch, ich glaube, 9 bis 10 Jahre circa, bin ich wirklich sehr ambitioniert geschwommen. Habe dann tatsächlich noch parallel mit dem Reiten angefangen. Das war dann doch eher mit 13, 14 wurde ich doch eher zum Pferdemädchen. Habe dann das erstmal weitergemacht, aber auch sehr leistungsorientiert. Also ich war auch im Kader. Und dann aber irgendwann wurde halt einfach der Pferdesport ist einfach doch zu zeitaufwendig. Also das ist dann Minimum 3-4 Stunden am Tag. Das ging sich einfach nicht mehr so aus. Und ja, dann hatte ich erstmal ein paar Jahre, in denen ich eigentlich mehr Sport gemacht habe, aber ohne wirkliches Ziel und eher, würde man sagen, Fokus Studentenleben genossen habe. Aber dann wollte ich doch irgendwann wieder ein Ziel haben. Und dann hat mich meine damalige Mitbewohnerin eher gefühlt gezwungen, bei einem 10-Kilometer-Lauf mitzumachen. Ja, und da ging es dann aber eigentlich relativ schnell. Dann war ich sehr, sag ich mal, auf Ausdauersport wieder fokussiert und habe dann relativ schnell noch meinen ersten Halbmarathon gemacht und dann auch sehr schnell zum Triathlon gefunden. Und das mache ich jetzt seit circa 5 Jahren, würde ich sagen.
Wie lange trainierst du da pro Woche ungefähr?
Das kommt so ein bisschen sich drauf an, wann im Jahr. Also im Winter ist immer ein bisschen ruhiger, wenn es jetzt auf Rennen zugeht. Und ich mache Langdistanz-Triathlon, also bei vielen wahrscheinlich mehr bekannt als Ironman. Da kann es halt auch mal eine 20-Stunden-Woche irgendwie neben dem Berufsalltag werden.
Ich glaube, das ist eine Frage, was viele, gerade jüngere Zuhörer vielleicht umtreibt, wie man jetzt so eine sportliche Aktivität mit einem Berateralltag vereinen kann.
Ja, und es ist tatsächlich, also ich habe es immer schon gut unter einen Hut bekommen. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Thema einfach, wie man Prioritäten setzt. Und das habe ich natürlich auch über die Jahre optimiert. Das hat nicht immer so gut geklappt oder ich habe dann zeitweise auch vielleicht Dinge vernachlässigt, was nicht so viel Sinn gemacht hat. Also vielleicht auch Thema Gesundheit, dass man dann halt irgendwie trotzdem irgendwie immer früh aufgestanden ist und Sport gemacht hat, obwohl man lange gearbeitet hat. Aber das habe ich über die Jahre wirklich so ein Konzept für mich eigentlich geschaffen, dass ich meine Prioritäten richtig setze und das ist halt wirklich alles umfasst. Also Arbeit, Sport, aber halt auch irgendwie grundlegend gesundes Leben. Und irgendwie in den letzten Jahren kann ich wirklich sagen, dass ich nie auf irgendwas verzichten musste von meinem eigenen Gefühl her. Und da kommt mir sicherlich auch unsere effiziente Arbeitsweise hier bei Radial, sehr entgegen, weil ich glaube, es wäre vielleicht auch nicht überall so.
so möglich.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vielleicht andersrum gefragt, gibt es auch Dinge, die du aus dem Leistungssport mitnimmst und auf deine Arbeit übertragen kannst?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, was wahrscheinlich die meisten sagen, ist so dieses Thema, ja, mit Leistungsdruck umgehen, Durchhaltevermögen. Das ist wahrscheinlich so in jedem zweiten Motivationstalk enthalten, von Sport auf den Beruf zu übertragen. Was ich für mich extrem mitnehme, ist das Thema Disziplin. Weil ich glaube, Disziplin, also das assoziieren super viele immer mit so Extremismus eher. Also alles muss extrem sein. Und die stellen, wenn ich dann irgendwie sage, ich trainiere irgendwie im Winter vor der Arbeit, dann stellen die sich vor, weiß nicht, dass ich um 4 in der Früh aufstehe und mit kurzer Hose durch den Schnee renne und 30 Kilometer so schnell ich kann. Und es ist aber gar nicht unbedingt dieses Extreme, sondern Disziplin ist für mich viel eher diese Kontinuität. Also einfach über Jahre jetzt dranbleiben und das immer gleichmäßig durchzuziehen. Und ich glaube, diese Disziplin, genau die kann man auch auf eine Karriere oder auf einen Job oder vielleicht auch sogar nur auf ein Projekt irgendwie überleiten. Weil einfach, man muss dieses kontinuierliche Dranbleiben, eigentlich so dieses bisschen schon fast stoisch durchziehen, ohne da irgendwelche extremen Ausschläge zu haben, weil meistens sind diese extremen Ausschläge arten dann eher daran aus, dass es nicht nachhaltig ist. Das heißt, auch wenn ich am Anfang meiner Karriere mich vielleicht komplett mit Pulver verschieße, dann habe ich irgendwann gar keine Lust mehr auf einen Beraterjob, weil ich sage, das ist mir zu anstrengend, zu viel. Oder auf einem Projekt bin ich halt irgendwann einfach unkonzentriert, weil es nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, wirklich dieses wieder, was ich vorhin meinte, Prioritäten setzen und dann einfach stoisch das einfach durchziehen und von Tag zu Tag weiterzumachen, das kann man wirklich super auch auf den, sag ich mal, Berufsalltag anwenden. Und deswegen, glaube ich, viele denken immer, das, was ich mache, ist extrem. Also Beraterjob ist schon extrem und dann noch der Sport ist extrem. Aber für mich ist es eigentlich genau das nicht. Also ich habe nicht für mich das Gefühl, dass es irgendwie extrem ist, sondern einfach dieses kontinuierlich diszipliniert.
Jetzt hast du, bevor es in die Beratung ging, Finance und Informatik an der TU München studiert. Da hätten wir jetzt relativ viel auch machen können mit dem Studium. Wie kam es am Ende dazu, dass du in die Beratung gegangen bist?
Ja, also fange ich da so ein bisschen noch weiter vorne sogar an. Also viele sagen dann ja immer, oder ich bekomme es bei vielen Bewerbern auch mit, so dieses Jahr, ich hatte schon immer seit, weiß ich nicht, mir wurde es in die Wiege gelegt, ich habe schon immer Finanzinteresse und das war irgendwie gar nicht so. Also nach dem Abi, ich war halt gut in Mathe und dachte mir, okay, ich weiß nicht, was ich studieren will, dann BWL wird schon passen und dann schauen wir mal. Und da habe ich dann so ein bisschen dieses Finance-Interesse entwickelt, weil es mir einfach innerhalb vom BWL-Studium am meisten Spaß gemacht hat oder vielleicht auch am meisten Reiz war, weil es irgendwie so ein bisschen das Anspruchsvollere vielleicht sogar war. Und dann habe ich so in dem Sinne mein Praktika bemerkt, dass ich gesagt habe, okay, so dieses technische Datenauswertungen macht mir Spaß. Habe dann diesen Schritt gewagt, dass okay, ich nehme Masterstudiengang noch mit Informatik mit dazu. Und dann war es aber auch während dem Masterstudium, ich wusste auch noch nicht so wirklich, was ich beruflich machen will. Also das war, ich habe viele Banking-Praktika gemacht, dachte so, okay, das war auch, glaube ich, wieder so dieses Banking war halt so krass und cool und das war irgendwie so anspruchsvoll und da war so der Reiz da. Ich wollte aber zum Beispiel nie in die Beratung. Also Berater waren für mich, das war so ein Stereotyp, wo ich einfach gesagt habe, das ich sehe mich da nicht, das bin ich nicht und auf keinen Fall eigentlich. Und dann war ich bei dir tatsächlich auf dem Workshop in der Uni. Dachte mir, okay, ich höre mir das einfach mal an. Ist ja immer ganz interessant, irgendwie sowas mitzubekommen. Bisschen Networking, bisschen in der Studienzeit Snacks umsonst. Und dann fand ich es aber super interessant. Also ich fand einfach den Vortrag interessant. Wir haben so eine Case Study gemacht und ich dachte mir irgendwie so, es klingt total cool. Und habe überlegt und dachte mir, okay, Financial Advisory passt halt auch noch so roten Faden in Lebenslauf. Ich habe noch eine Lücke von 3 Monaten zwischen zum nächsten Semester. Ich schiebe da jetzt einfach noch mal ein Praktikum ein. Ja, und dann habe ich danach Masterarbeit direkt bei Deloitte mitgeschrieben und dann fest eingestiegen. Und ja, so, ich glaube, ich kann sagen, es hat mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich es erwartet hätte. Und ja, ich bereue es auch seitdem nicht und auch so. Ich dachte dann auch am Anfang meiner Beraterlaufbahn, das ist vielleicht auch nichts, was ich ewig mache. Das ist jetzt halt so 2-3 Jahre, super viel mitnehmen, super viel lernen und dann gehe ich irgendwie in die Industrie. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch hier mit Radial wirklich verändert, dass ich sage, das ist auch wieder, da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es ist doch irgendwie nachhaltig und das ist was ich jetzt die nächsten Jahre machen kann.
Mhm. Jetzt warst du ja wir waren ja bei Deloitte in der operativen Restrukturierung tätig. Was waren da so die, die Projekte, die du begleitet hast? Vielleicht auch ein, zwei spannende, die man anonymisiert mal umreißen kann.
Also bei Deloitte war schon mein Fokus auf so Themen wie Value Creation. Ich habe viel PMO gemacht. Das waren meistens Projekte, in denen wir halt am Anfang mit der Konzeptphase eingestiegen sind. Also erstmal Analyse, okay, es waren meistens so Performance Improvement Projekte. Also ich hatte das Glück, dass auch in dieser Restrukturierungszeit ich selten wirklich so, sag ich mal, diese Worst-Case-Szenarien mit Insolvenz hatte, sondern es war meistens eher in die Richtung, okay, wir machen das Unternehmen einfach noch ein bisschen besser, wir holen irgendwie die volle Performance, die da drin ist, raus. Ich hatte ein Projekt nur, wo es wirklich um Personalabbau geht, wo es dann doch auch mal, ja, die Gemüter etwas erhitzt sind. Aber das war so grundlegend immer die Themen, die ich begleitet habe. Und ich hatte tatsächlich auch bei zwei Projekten damals in der Zeit Glück, dass ich nach dieser Konzeptphase bei beiden Projekten interimistisch als PMO übernommen wurde. Bei dem einen Projekt waren es, glaube ich, nochmal so 2-3 Monate, bei denen ich dann unterstützt habe. Und das zweite Projekt war wirklich, ich war über ein Jahr bei dem Kunden. War aber unfassbar cool zu sehen, weil das ist natürlich immer dieses Beraterding. Auf Papier sieht am Anfang alles ganz gut aus und man gibt 200 Seiten Konzept ab und das klingt klasse und EBIT-Effekt ist riesig hoch und alles wird super. Und die Umsetzung sieht halt dann doch sehr anders aus. Und da auch einfach mal wirklich über ein Jahr hinweg mitzubekommen, was die Hürden sind, wie das Ganze dann wirklich umgesetzt wird und ob es überhaupt klappt, war unfassbar spannend in der Zeit.
Und dann ging es ja im Anschluss zu uns. Ich glaube, wir hatten ja beide eine sehr, sehr gute Zeit bei Deloitte, hatten ein cooles Team. Kommt ja auch oft die Frage von jüngeren Leuten, ja, was ist am besten? Ist es EY, ist es Deloitte, ist es PwC? Ich sage immer, das sind dann am Ende irgendwie 300 Subkulturen in diesen Firmen, abhängig vom Partnerteam, in dem man ist. Und da entscheidet sich dann am Ende irgendwie, was man lernt und wie viel Spaß man hat. Und dennoch hast du dann am Ende ja entschieden, dann zu uns zu kommen. Wie kam es dazu?
Also ich glaube, ich kann auch sagen, ich war jetzt bei den Leuten nicht irgendwie unglücklich oder so und habe aktiv groß nach neuen Jobs gesucht. Also ich habe sonst keine Bewerbung irgendwo abgeschickt. Aber nachdem du mir dann erzählt hast, dass es irgendwie, was ihr da vorhabt und wie Radial aufgebaut werden soll, fand ich es einfach extrem cool. Und es war natürlich, hat es ein paar Punkte angesprochen, wo ich sage, okay, das sind vielleicht die Punkte, die ich jetzt bei Deloitte nicht überragend finde, wenn man sagt, so meckern auf hohem Niveau. Und ich fand, das einerseits natürlich hat mich gereizt, dass vielleicht gewisse Dinge besser werden. Aber halt auch so ein bisschen dieses, man hat die Möglichkeit, da wirklich was mit aufzubauen und auch so ein bisschen unternehmerischen Charakter. Weil einfach bei Deloitte ist man halt einfach einer von vielen und selber bewirkt man vielleicht auf den Projekten was, aber ich sag mal, in dem Konstrukt Deloitte wird man vermutlich relativ wenig bewegen als Consultant oder Senior Consultant. Und das fand ich einfach extrem spannend, auch wirklich was mit aufzubauen und von ganz klein auf da mit groß zu ziehen.
Sind wir auch durch ein paar Höhen und Tiefen gegangen auf dem Weg, ja, wie das so ist. Von selber entsteht sowas ja auch nicht. Du bist ja dann auch, oder wir haben ja dann, sage ich mal, zumindest bei deinem Profil irgendwo das Thema Daten, Data Analytics, so BI-Projekte und so wieder stark fokussiert damals. Das war ja auch ein Thema, was du unbedingt wieder machen wolltest. Vielleicht auch mal ein bisschen aus Restrukturierung raus, ja, weil das ja auch nicht immer oft der rote Teppich ist, der einem da als Berater ausgerollt wird. Das heißt, die Projekte, die du heute machst, die sind ja sehr, sehr datenbezogen. Wenn wir da mal ein bisschen einsteigen, warum ist eine saubere Datenbasis so wichtig für ein Unternehmen?
Also ich glaube, um es ganz kurz und knapp erstmal zu sagen, ohne saubere Daten gibt es keine sauberen Entscheidungen. Also das ist, glaube ich, so der Konsens, der das alles umranden wird. Also man braucht einfach die sauberen Daten, um ein Unternehmen wirklich gut zu steuern und damit meine ich auch so ein bisschen vorausschauend zu steuern und nicht nur dieses reaktive Steuern, dass ich sage, okay, jetzt poppt irgendwie ein Problem auf und ich gucke, dass ich zu dem Problem irgendwie Daten zusammenschuster und dann versuche ich irgendwie dieses Feuer zu löschen, sondern dass man wirklich sagt, man hat diese saubere Datenbasis, eine saubere Single Source of Truth und kann auf der Basis hat man einfach ob es jetzt ein Dashboard ist oder nicht, eine saubere Datenbasis, auf der man monatlich, täglich einfach seine Auswertungen, seine Insights ins Unternehmen bekommt.
Mhm. Umreiß mal so ein typisches Projekt, was wir da datenseitig, egal ob man es jetzt nennt Data Analytics, Power BI Reporting, Controlling, wie auch immer man das nennen möchte, aber wie sieht so ein typisches Projekt dann aus, dass sich die Zuhörer was drunter vorstellen können?
Also in meisten Fällen ist es so ein bisschen
haben die Unternehmen relativ wenig oder es wird irgendwie manuell, sag ich mal, irgendwelche Monatsberichte zusammengeschustert mit relativ viel Aufwand. Das ist immer so das, die Ausgangssituation oder das Problem am Anfang, wenn wir starten. Mit die Kunden haben nicht so viel, meine ich gar nicht unbedingt, dass die Daten nicht da sind, weil Daten sind eigentlich immer genug da, sondern es wird kann damit irgendwie nicht richtig umgegangen werden. Und deswegen ist mal der erste Schritt im Projekt, erstmal zu sagen, okay, welche Daten wollen wir irgendwie visualisieren, wie regelmäßig brauchen wir das Ganze und dann wird erstmal so dieses Data Warehouse, Data Governance Konzept aufgesetzt, dass wir sagen, okay, wir gucken erstmal, dass wir diese Single Source of Truth schaffen, das heißt, dass alle Daten irgendwie in eine idealerweise SQL-Datenbank reinlaufen und darauf basierend machen wir dann bestimmte Transformationsschritte, bereiten das auf, so ein bisschen die Datenqualität im ersten Schritt schon mal erhöhen. Da kann man dann irgendwie mit Mapping-Dateien nochmal unterstützen, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Systeme hat, für unterschiedliche Schreibweisen oder so, dass man das ein bisschen konsolidiert und einfach bereinigt. Und dann geht's an das Thema Visualisierung, das eigentlich nur noch der letzte Schritt ist, dass man sagt, okay, die Daten, die wir jetzt haben, machen wir halt verschiedene Auswertungen seins. Wir machen natürlich sehr viel finance-basierte Projekte, also einfach klassisch GOV-Bilanz, Cashflow zum Beispiel aufbereiten oder dann auch operative Daten mit anknüpfen. Und da ist, glaube ich, auch oft der entscheidende Punkt, diese Kombination aus den Financials und den operativen Daten, weil wir da halt auch oft sehen, dass dann doch irgendwie zwei unterschiedliche Geschichten da in den System geschrieben wird und Finance-Abteilung sagt irgendwie was anderes, was die operative Abteilung sagt und da einfach mal den Connect zu schaffen und Abweichungen aufzuzeigen.
Ja, das ist natürlich gerade in jeder Transaktion das Hauptthema, ne? Aus was bestehen die Umsätze? Dann machst du das operative System auf und dann gibt's halt auf einmal 15% Abweichung zwischen den beiden Systemen und keiner weiß warum. Das sollte ich natürlich irgendwo vor der DD dann im Griff haben, ja. Egal, ob ich jetzt exitseitig unterwegs bin oder dann eben auch nach der Transaktion auf Käuferseite. Ich denke, das ist extrem wichtig. Wenn wir die Projekte machen, was treten da üblicherweise so für Hürden auf?
Also ich glaube, es ist schon immer diese saubere Datenbasis. Ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, so irgendwie unterschiedliche Schreibweisen. Dann wird vielleicht doch mal irgendwas nicht ganz sauber gebucht. Und das im ersten Schritt oft, wir bekommen dann die Daten. Wir können klar die ersten Bereinigungen einfach machen und dann visualisieren wir die erstmal. Und dann ist oft immer so die erste Hürde, dass oft heißt, okay, die Daten passen gar nicht. Das ist nicht so und das kann ja gar nicht so sein. Aber ich glaube, genau da ist dieser wichtige Punkt, weil wir erstmal die Transparenz schaffen und erstmal zeigen, okay, wie sieht denn die Datenlage bei euch überhaupt aus? Und das dann so ein bisschen dieses, salopp gesagt, shit in, shit out. Wir können natürlich viel machen, wir können super viel helfen, aber wir können jetzt auch nicht zaubern. Also, und das ist aber auch trotzdem, glaube ich, der Mehrwert, den wir dann schaffen, weil wir halt über die Zeit dann oder der Kunde dann über die Zeit mithilfe unserer Dashboards einfach die Datenqualität erhöhen kann, weil man halt sieht, okay, in meinem Pie-Chart ist halt irgendwie 40% divers gebucht oder einfach Blanks, weil einfach gar nichts gefüllt ist in den Daten. Und genau das kommt dann ja eigentlich zum Vorschein. Und das ist zwar die größte Hürde, aber auch, glaube ich, der größte Hebel am Ende.
Das ist ja auch das, was man dann in Pitches hört. So nach dem Motto, bei uns müssen wir gar nicht anfangen, weil die Datenqualität nicht vorhanden ist. Aber ich bin da genau auf deiner Wellenlänge, nämlich dass durch die Datentransparenz quasi erstmal möglich wird, im Prozess dann rückwärts zu laufen und zu überlegen, wo die Probleme dann im Prozess liegen. Also Stichwort Data Governance, das kann ich irgendwie auf 20 Folien hinpinseln oder ich gehe halt im Prozess rückwärts und überlege, hey, wo gehen uns üblicherweise die Daten verloren oder wo hinkt die Qualität? Und dann weiß ich ja meistens, wo vielleicht irgendwas nicht freigegeben wird oder wo vielleicht nicht nur mal jemand drüber guckt oder wo es vielleicht im System dann Dropdown-Felder gibt anstatt Freitextfelder und solche Geschichten. Dann kann man natürlich relativ gut im Prozess rückwärts laufen.
Ja, und ich glaube, viele Kunden überlegen dann halt immer, wenn sie denken, okay, die Daten sind nicht gut, irgendwie alles läuft nicht, dann ist die große Lösung das neue System. Und das ist halt oft eher fatal, weil ich kann ein neues ERP-System implementieren, aber wenn ich einfach meine Prozesse, die halt einfach ineffizient sind oder Fehler haben, die 1:1 aufs neue ERP stülpe, dann habe ich auch da wieder Shit in, Shit out. Und es wird nicht besser, es wird nur ein jahrelanger ekliger Prozess, ein neues ERP zu implementieren, in den super viele Ressourcen eingespannt sind, dafür, dass danach so gut wie nichts, würde ich sogar sagen, besser ist.
Es wird nicht besser, aber teurer.
Genau.
Jetzt mal in so ein beispielhaftes Projekt rein. Du hast jetzt gerade vorhin schon gesagt, es geht oft um viele heterogene Datenquellen. Also wir bringen sozusagen die Financial-Welt mit der operativen Welt zusammen, um da auch irgendwo die die Verlinkung hinzubekommen und das alles nachvollziehbar zu gestalten. Hast du da irgendwie ein Projekt im Kopf, was dich in den letzten Wochen, Monaten besonders gefordert hat oder was für dich jetzt besonders spannend war?
Also das ist wirklich schwierig, aber ich finde jedes Projekt auf seine Art und Weise irgendwie spannend. Also es gibt auch, ich habe jetzt ein Projekt gerade im Kopf, das war eigentlich eher klein. Also es waren irgendwie 3 Datenquellen, die wir da angebunden haben. Theoretisch eher simpel, aber dann sind halt doch irgendwelche Forecast-Berechnungen wieder komplexer. Und das hat dann auch wieder seinen Reiz, das dann irgendwie richtig zu modellieren und da zu gucken, dass man dem Kunden wirklich einen Mehrwert schafft, weil er dann zum Beispiel in Power BI mit einem kleinen Treiber arbeiten kann und sagen, okay, wo komme ich denn in den nächsten 3-4 Monaten raus? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand da einen ersten Termin gebucht hat, bei dem Kunden noch einen zweiten Termin bucht? Sowas ist schon, so kleine Themen sind da super spannend. Aber dann natürlich, sag ich mal, die größeren, komplexeren Themen, die machen es natürlich auch nochmal immer spannender. Also ich denke jetzt da gerade auch an Kunden, wo wir halt wirklich alle Systeme anzapfen in einem Buy-and-Build-Case. Also da kommen so viele Komplexitätsstufen irgendwie nochmal aufeinander. Und da muss man dann wirklich Hirnschmalz reinstecken. Und dann, was bei dem Kunden sogar noch dazu kommt, ist das Thema Historisierung der Daten. Weil wir ja ganz oft bei Kunden haben, die Systeme, da werden einfach die Daten überschrieben. Das heißt, ich kann rückwirkend nicht mehr sagen, jetzt einfaches Beispiel bei Mitarbeitern, der hat irgendwie innerhalb der Unternehmensgruppe die Gesellschaft gewechselt. Ich kann jetzt aber in einem HR-System nicht mehr rückwirkend sagen, ach, der war ja bis Februar in Gesellschaft A und ist jetzt zu Gesellschaft B gewechselt. Da können wir natürlich über die Datenbank auch so eine Vollhistorisierung der Daten vornehmen. Erhöht natürlich aber für uns erstmal die Komplexität und da dann wirklich alles zu berücksichtigen, dass man zum Beispiel berücksichtigt, wenn derjenige Gesellschaft gewechselt hat, wo war sein vorheriges Projekt, auf dem er gearbeitet hat. Wo sind die Lohnjournale dann abgelegt? Wie kann ich alles irgendwie visualisieren, dass aber trotzdem wieder alles ein stimmiges Bild ergibt? Und sowas ist natürlich extrem komplex, macht aber natürlich auch extrem Spaß, wenn man dann sieht, dass am Ende irgendwie alle Systeme miteinander sprechen und wir vielleicht auch Dinge schaffen, die der Kunde wirklich ohne, sag ich mal, uns oder ohne so ein Data Analytics Projekt nicht hinbekommen würde. Weil einfach die Systeme das zum Beispiel gar nicht zulassen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt mein HR-System mit meinem ERP sprechen lassen und irgendwelche komplexen Intercompany-Beziehungen abbilden, was sie so gar nicht sehen würden, weil man irgendwie in dem ERP nicht zuordnen kann, wo derjenige arbeitet.
Jetzt hört man schon gut raus, dass es in den Projekten sehr, sehr stark um die Umsetzung geht. Also du hast vorhin auch angesprochen, effiziente Arbeitsweise, die dir wichtig ist. Ansonsten würdest du das auch mit dem Sport nicht hinkriegen. Also das heißt, wir müssen immer irgendwo stark am Output arbeiten. Wir schreiben auch unsere Berichte und erstellen auch unsere Konzepte. Aber es hört sich jetzt für mich zumindest so an, als ob es eben sehr, sehr umsetzungsfokussiert ist. Ist das auch das, was du mit einer effizienten Arbeitsweise verbindest, was du am Anfang gesagt hattest? Oder spielen da noch andere Faktoren irgendwie rein?
Also auch dieses Thema Umsetzung spielt dann natürlich mit rein, dass es nicht so viel, ich meine, das ist ja auch Projektcharakter von so Data Analytics, Power BI Projekten. Das ist einfach per se schon nicht so die Folienschlacht. Also das ist halt einfach geprägt von Umsetzung. Dadurch kann man es aber auch sich, glaube ich, immer sehr, sehr gut einteilen, weil es auch immer ein schönes Miteinander eigentlich mit dem Kunden ist. Und das ist auch was, was ich wirklich, ja, extrem gerne an der Arbeit hier mag, dass es, man ist nicht so dieses Berater versus Kunde und man erstellt irgendwas und der schaut dann drüber und dann wird das irgendwie evaluiert, sondern es ist wirklich ein gemeinsamer Prozess, wo man sich am Anfang hinsetzt, ein Zielbild definiert und dann, klar, setzen wir das um, aber trotzdem mit dem Kunden und man guckt irgendwie, dass man regelmäßig sich austauscht und dadurch läuft das Ganze, glaube ich, auf der einen Seite mit dem Kunden sehr effizient ab und wir sind aber auch intern sehr effizient, das kommt schon dazu. Also das ist klar einerseits geprägt dadurch, dass wir einfach ein kleinerer Laden sind, jetzt im Vergleich auch zum Beispiel zu Deloitte. Da kommen einfach, je mehr Leute da drin sind, desto mehr Schritte hat man drin. Das kommt automatisch so ein bisschen Ineffizienz mit rein, ohne das jetzt irgendwie zu negativ werden zu wollen. Aber da sind wir, glaube ich, halt selber intern extrem schlank. Und wir haben auch so ein bisschen, wir verfolgen halt intern diesen Ansatz, so ein bisschen practice what you preach. Also unsere internen Prozesse sind auch sehr digital und effizient gestaltet. Sei es irgendwie eine Rechnungsstellung, wo wir halt eine Billing Report dann aus Power BI rausziehen können, wo der Kunde genau sieht, welche Stunden wann von wem gebucht wurden. Das hilft uns natürlich auch in der Arbeit, dass man jetzt nicht selber dann allein 3 Stunden pro Rechnung da sitzt, um irgendwie Stunden zusammenzuschreiben.
Jetzt hast du schon gesagt, also das impliziert ja so ein bisschen, Beratung ist nicht Beratung. Ja, also es gibt irgendwo Beratertätigkeiten, wo man auf der anderen Seite des Tisches sitzt, vielleicht auch ein Konzept schreibt, was jetzt nicht jeder mag. In dem Fall sind es Projekte, wo man zusammen iteriert, das den Output immer besser macht und gemeinsam mit dem Kunden an einem gemeinsamen Zielbild irgendwo arbeitet. Und trotzdem gibt es ja in der Beratung sehr, sehr viele Klischees, denen man so begegnet. Ja, wie siehst du das mit Beraterklischees?
Also es war, glaube ich, genau das, warum ich am Anfang gesagt habe, ich will nicht in die Beratung, weil es für mich, das war so dieses, das waren halt die jeden Montag um 4 aufstehen und dann mit Anzug und Remover-Koffer zum Bahnhof gehen, zum Kunden fahren, super viel arbeiten, gefühlt immer dauergestresst sind, Freitag bis Sonntag nur zu Hause, aber Sonntag wurde auch schon gepackt. Und ich hatte halt so dieses Bild, so dieses immer beim Kunden, immer viel Arbeit, immer gestresst, irgendwie immer so, ja, auch mit dem Kunden, das ist immer alles so hitzige Situationen. Das war einfach das Bild, was ich im Kopf hatte, ohne dass ich irgendwie wirklich selber Erfahrung damit hatte. Das war einfach das, was ich so damit assoziiert habe oder was oft, glaube ich, so rüberkam. Und ich glaube, genau das machen wir halt nicht. Also um vielleicht damit anzufangen, auch wir reisen ja gar nicht mehr so viel. Was jetzt mir persönlich natürlich, wenn ich mehr reisen würde, würde es mit dem Sport auch nicht so funktionieren, wie ich es jetzt ausüben kann. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, dieses viele Reisen ist halt auch nicht immer effizient. Also wir reisen ja auch ab und an und ich glaube, ab und an ist es auch gut und dass man den Kunden mal persönlich kennenlernt und mal vielleicht am Anfang, zwischendrin und am Ende mal vor Ort ist ein paar Tage. Aber oft bringt es ja nichts, immer Montag bis Donnerstag da zu sein, eine horrende Reisekosten zu produzieren, dafür, dass man vielleicht Mittwochnachmittag eine halbe Stunde Meeting mit einem Kunden hat und ansonsten sitzt man da irgendwie in einem kleinen Zimmerchen, was man noch gewohnt hat und arbeitet da einfach sein Zeug ab. Und das, ich glaube, das ist einerseits nicht so effizient, was sich sicherlich auch durch Corona ein bisschen gewendet hat, aber wo, glaube ich, schon viele Beratungen auch nochmal zurückgegangen sind, sage ich mal, in diesen Modus. Ja, und so dieses, auch gerade dieses Thema so, man ist immer so, ja, gegen, so ein bisschen dieses gegen den Kunden. Also ich weiß nicht, ob da nur ich so das Gefühl hatte, aber es war immer so dieses, es muss dann alles immer so, man muss alles perfekt machen und der Kunde ist dann so ein bisschen wie der Gegner. Und das ist halt bei uns wirklich dieses schöne Miteinander. Und da hatten wir echt coole Projekte, wo das auch so funktioniert hat. Also ich denke da auch in ein Projekt vor, ich glaube, circa 2 Jahren war das, was wir beide gemacht haben, ein integriertes Planungsmodell, das auch wirklich komplex war, irgendwie verschiedene Logiken über verschiedene Business Units, Projektgeschäft nach HGB und nach IFRS und da ist wirklich viel Hirnschmalz reingeflossen, aber es war so ein cooles Miteinander mit dem Kunden und obwohl da irgendwie Druck auf dem Projekt war, es musste schnell gehen und es war auch echt zeitweise, sag ich mal, eher ein bisschen härter und ein bisschen anstrengender, ist es trotzdem was irgendwie im Nachhinein super Spaß gemacht hat, weil der Kunde es dann irgendwie weiter genutzt hat und das Ganze irgendwie auch gepasst hat, einfach.
Jetzt sind wir trotz all dem, glaube ich, immer noch in einem High-Performance-Umfeld unterwegs. Also ich glaube, die Pace ist hoch, der Input ist hoch, der geforderte Output ist hoch. Wir arbeiten ja zu 95% im Private-Equity-Umfeld. Da kennt jeder jeden. Ja, wenn du dann irgendwie mal keinen guten Job machst, dann wissen das die anderen halt theoretisch auch. Wenn du einen guten Job machst, dann wissen das die anderen auch. Entsprechend bemühen wir uns natürlich immer, einen guten Job zu machen, sind ja auch sehr, sehr selbstkritisch und fordern ja auch schon einiges ab vom Team insgesamt. Aber es scheint ja trotzdem jetzt, wenn man dein Beispiel nimmt, sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja, was die zeitliche Aufteilung angeht, was deine Hobbys angeht, was irgendwie einen gesunden Lebensstil angeht. Ich kann das zu 100% nur unterschreiben mit der Disziplin. Ja, langfristig an was dranbleiben, kontinuierlich irgendwo auch Habits entwickeln, dass sich Dinge einfach manifestieren, ja, irgendwie zum Sport jeden Morgen oder solche Geschichten, das macht man halt oder man macht's nicht, also da ist man auch selber gefordert. Aber ich glaube, dieses Thema, was du am Anfang angesprochen hast, Prioritäten zu setzen, das ist ja auch was nicht immer unbedingt einfach ist, also das kann ich auch nur aus meiner eigenen Warte erzählen. Wie machst du das jetzt konkret für dich, um da nochmal tiefer drauf einzugehen?
Also ich glaube, A, muss ich sagen, es klingt auch, wenn ich so sage, ein bisschen einfacher, als es manchmal ist. Also es gibt schon Tage, wo man das Gefühl hat, einen überrollt alles und wie kriegt man alles unter einen Hut. Aber ich glaube, genau da, dann habe ich über die Jahre gelernt, wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was hat jetzt irgendwie wirklich Prio?
Also sei es irgendwie, muss ich jetzt morgen einfach was abgehen, das ist, weiß ich nicht, oder meine FDD und der Bericht muss halt morgen raus, ja, dann hat das in dem Fall halt einfach Prio. Dafür kann man dann danach vielleicht einfach sagen, okay, anstatt mich jetzt irgendwie direkt ins nächste reinzustürzen, sich dann bewusst mal irgendwie ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, und jetzt priorisiere ich einfach mal Schlaf zum Beispiel. Also einfach dieses, okay, jetzt gehe ich nicht um 5 in der Früh irgendwie zum Sport oder um 6, sondern jetzt mache ich mal irgendwie ein paar Tage ruhig. Und das halt wirklich auf Dauer da einfach die Balance zu finden. Und wie gesagt, da gibt es sicherlich immer kleine Ausschläge. Aber trotzdem ist es bei mir über die Jahre, hatte ich wirklich ganz, ganz selten diese Ausschläge. Und einfach, du hast auch gerade gesagt, so ein bisschen diese Habits entwickeln. Also einfach zu sagen, so okay, so sieht meine Woche aus. Und ich weiß auch irgendwie regelmäßig, ich habe auch immer einen Tag pro Woche zum Beispiel, wo ich gar keinen Sport mache. Dann weiß ich natürlich, okay, an dem Tag kann ich mir mehr Meetings hinlegen oder so, dass ich einfach meine Woche schon so ein bisschen vorausschauend plan. Und das für mich so ein bisschen einmal auf der Wochenbasis, aber dann auch auf Projektbasis einfach schon mal durchpriorisiere und im Kopf schon mal durchgehe. Und dann kann man auch, glaube ich, wenn man so einen groben Plan hat, relativ gut gegensteuern, wenn halt mal was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Ich denke auch, also man muss sich halt irgendwo Dinge dann auch für sich definieren, wie es am besten funktioniert. Ja, also bei mir ist es mittlerweile auch so, der morgendliche Sport, der hat halt Prio. Also da kann die Welt untergehen. Ja. Ich weiß, wenn ich den nicht mache, dann geht es mir halt nicht so gut, wie wenn ich ihn mache. Ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, wenn man irgendwo effizient fokussiert arbeitet und dann dazu in einer Organisation ist, und in die würde ich uns zumindest mal einstufen, die sehr output-orientiert ist und nicht kontrolliert, wenn man Vertrauen zu den Leuten hat, was wir zu jedem haben, ansonsten sind sie nicht bei uns, dann geht es, glaube ich, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch so entgegen der typischen Berater-Klischees dann einfach gut abbildbar.
Ja, und ich glaube, das ist auch, vielleicht war das auch so ein Berater-Klischee, dieses, man muss halt lang sitzen. Und zeitweise sitzen die Leute auch so ein bisschen, wo man sich danach fragt, so warum? Und das war für mich immer so das Schlimmste, in Anführungsstrichen, dieses, wenn ich lange sitze, aber irgendwie den Grund nicht so richtig dahinter sehe. Oder das Gefühl habe, ich mache jetzt was, was eigentlich nicht sein muss. So, ich ändere nur das 10. Mal irgendwie nochmal die Strapline oder nochmal eine andere Farbe. Und dann, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, es ist irgendwie so, ja, einfach nicht unbedingt nötig, weil es jetzt nicht den Mehrwert schafft, dann komme ich schnell so in dieses, okay, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, so lang zu arbeiten. Und dann macht es auch keinen Spaß, glaube ich. Aber wenn es wirklich was ist, wo man sagt, so, da fuchst man sich jetzt rein, oder es ist auch irgendwie bei den Datenthemen gibt es ja immer wieder mal Probleme, wo man einfach sagt, da komme ich gerade nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und wenn man sich da reinfuchst, das ist manchmal so, dass man sogar automatisch irgendwie länger am Laptop sitzt und dann denkt man sich so, ich muss ja gar nicht mehr rausschicken, so. Jetzt einfach mal loslassen, passt schon, ich mache morgen weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, dieses Output-orientierte. Also man hat dann so sein eigenes Ziel. Man will es halt irgendwie selber dann einen guten Job machen und was Gutes hinbekommen. Aber man kann sich es halt eigentlich selbst einteilen, wenn man das auch wirklich so, wie du schon sagst, auf der Vertrauensbasis einen guten Job macht. Und dann macht es irgendwie Spaß. Und dann hat man gar nicht so dieses, was ja auch viele dann immer sagen, so dieses Work-Life-Balance. Und Work-Life-Balance ist für mich was, wenn ich sage, okay, ich habe meine Arbeit, da bin ich irgendwie von 8 Uhr bis 18 Uhr oder bis 17 Uhr und dann habe ich live, so ungefähr, dann wird's schön. Aber wenn man das irgendwie so integriert und einfach sagt, okay, ich habe halt meinen Tag, ich mache das und das an Arbeit, wann ich das mache, wie ich das mache, bin ich vollkommen flexibel. Und wenn ich irgendwie ein Projekt habe, wo ich sage, okay, ich bin Freitag um 16 Uhr fertig, dann nicht das Gefühl haben, oh, es ist aber 16 Uhr, ich muss jetzt eigentlich noch im Office sitzen 2 Stunden, weil die anderen sind auch noch nicht gegangen. Dann geht man halt um 16 Uhr. Dafür wird es halt auch Wochen geben, wo es halt mal nicht um 16 Uhr vorbei ist. Und ich glaube, wenn man das aber wirklich so ein bisschen mit einer eigenen Motivation sieht, dann hat es auch nicht mehr dieses Work versus Life, sondern dann integriert sich das einfach schön.
Ich glaube, das ist aber das Stichwort. Ich glaube, was indiskutabel ist, ist, dass du machst den Job nicht, wenn du nicht erfolgreich, wenn du nicht intrinsisch motiviert bist. Das funktioniert nicht. Also wenn du hast jetzt ganz viel drüber geredet, ja, du steuerst dich eigentlich selbst, du priorisierst selber, wir kontrollieren das auch nicht, weil es nicht nötig ist, ja, in dem Verhältnis jetzt. Kunde muss halt happy sein, Team muss happy sein und dann funktioniert es am Ende auch. Aber da gehört schon auch die intrinsische Motivation dazu, sich in was reinzufuchsen, das selber gut machen zu wollen, selber zu sagen, das ist auch mein Projekt, das ist auch mein Ergebnis, das ist auch mein Mandant,
ja,
der da jetzt irgendwo betreut wird und so weiter. Ja, wenn du irgendwo, glaube ich, passiv bist und sagst, ich arbeite jetzt mal irgendwie immer bis so und so spät und freue mich jetzt schon auf den nächsten Urlaub, wo ich dann irgendwie 4 Wochen komplett raus bin, das wird in dem Job nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Nee, und ich glaube, das ist auch das, was uns jetzt ausmacht, weil es halt, wenn man so ein kleines Unternehmen auch gerade mit aufzieht, ist natürlich was ganz anderes. So eine Big Four, die haben ihren Ruf. Und wenn da mal irgendwie ein Projekt nicht so gut läuft, dann ist das auch nicht gut. Aber dann ist es ja doch irgendwie was ganz anderes, wie wenn jetzt für uns in, weiß ich nicht, im ersten Jahr ein Projekt total in die Hose gegangen wäre. Das hat natürlich eine ganz, ganz andere Auswirkung. Also da hat man, glaube ich, schon so ein bisschen das, die Motivation, das gut zu machen, weil man einfach sagt, okay, man muss das jetzt, oder man will das jetzt gut machen und mit groß werden lassen. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt und halt schon auch dieses Thema eigenverantwortlich. Man ist jetzt nicht einer von vielen und man, der hat nicht so dieses, na, wird schon irgendwer regeln, dann so, der Partner ist ja drauf und der hält ja den Kopf hin dann am Ende so. Also die Denke hatte ich nie selber so wirklich, aber ich glaube, ich immer so, wie gesagt, schon immer auch im Sport, dieses, der eigene Druck, der manchmal sogar höher ist als der Druck von außen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eher in so einem größeren Umfeld gegeben oder in größeren Unternehmen gegeben, dass man sagt, so, naja, da ist halt genug Puffer und man fällt sehr weich. Wo hier natürlich schon so ein bisschen anderer Druck dann von Anfang an auch drin war. Und das muss man dann schon auch wollen in dem Fall.
Jetzt haben wir ja gelernt, dass du 2 Karrieren verfolgst, einmal als Profisportlerin und einmal als Managerin hier. Was steht denn als nächstes an, sowohl im Sport als auch hier?
Ja, Profisportler ist ein großes Wort. Aber sportlich bin ich tatsächlich gerade auch nicht sehr professionell unterwegs, würde ich sagen. Also ich hatte einen gar nicht so leichten Radsturz im Anfang Juni. Also ich habe einen gebrochenen Ellbogen, gebrochenes Schlüsselbein und als nächstes steht die 3. von 4 OPs an, würde ich sagen. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich mache auch schon wieder Sport, aber halt noch ein bisschen eingeschränkt. Und irgendwie die großen sportlichen Ziele, die ich dieses Jahr hatte, muss ich erstmal zurückstecken. Also das war einmal der Norseman, um wieder, ich habe gesagt, ich mache nichts Extremes, es ist ein Extremtriathlon. Mit irgendwie Langdistanz mit 5500 Höhenmetern in der Kälte. Aber wie gesagt, für mich hat es sich nie extrem angefühlt. Das musste ich jetzt leider canceln dieses Jahr. Das heißt, das gucke ich irgendwie, wo ich das nächstes Jahr nachholen kann. Und dieses Jahr ist der Fokus, glaube ich, eher mal auf ein bisschen Sport machen und gesund werden. Und wenn noch irgendein Wettkampf geht, dann nehme ich den mit. Aber das lasse ich mal auf mich zukommen. Und genau, deswegen habe ich natürlich Full Fokus jetzt auf Beruf. Also, ich habe primär jetzt so Datenthemen begleitet in den ersten Jahren hier bei Radial. Wie gesagt, weil es mir auch extrem Spaß gemacht hat und das, glaube ich, mit dem Informatik-Background halt auch super gepasst hat. Dieses Thema Value Creation kommt jetzt aber irgendwie schon auch immer mehr hinzu und wir wollen das ja auch bei Radial oder werden das jetzt auch wieder mehr bespielen, weil das schließt ja auch ein bisschen der Kreis zu dem, was ich mal zwischendrin gesagt hatte, dieses saubere Daten sind die Basis für saubere Entscheidungen und ich glaube, dieses dann auf Basis von dem, was wir jetzt gemacht haben, eine saubere Datenbasis zu schaffen, dann das Thema Value Creation aufzugreifen und da zu sagen, okay, und jetzt gucken wir, was können wir denn besser machen, wie können wir das ganze Unternehmen besser aufstellen? Haben wir eigene Workstreams, an denen wir arbeiten? Wo können wir denn jetzt wirklich Hebel nochmal identifizieren und dann auch mit den sauberen Daten, die wir haben, Maßnahmen tracken etc.? Also da denke ich dann auch wieder an so ein PBO aufbauen. Und ich glaube, diese Kombi wird jetzt demnächst einfach super spannend und dass wir uns da vermehrt positionieren und auch wieder nach unseren Projekten, sage ich mal, die Unternehmen auch noch weiter begleiten können, um noch mehr, sage ich mal, rauszuholen.
Ja, Stillstand ist auf jeden Fall nicht geplant. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Von dem her ganz lieben Dank für die Zeit, dass du
Danke
da warst. Wir haben ja gerade die Mittagspause geopfert, um den Podcast hier aufzunehmen. War ein cooles Gespräch, Magdalena. Ich denke, das sehen die anderen genauso. Und von dem her nochmal danke.
Danke dir.
Ja, das waren einmal Team Insights von Radial, von unserer Managerin, der Magdalena. Wir hoffen, ihr fandet das Ganze spannend. Wir werden die Episoden mit einzelnen Teammitgliedern immer mal wieder beimischen, dass ihr auch uns besser kennenlernt. Und entsprechend freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.